there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Meine heutige Virgin ist ein werter Kollege von mir vom Trashcast. Ich begrüße heute den Carlo. Hi Carlo.
Hallo.
Geht's dir gut?
Ja, in den jetzigen momentanen Lagen auf dieser Welt, doch, kann mich eigentlich nicht beklagen. Und selber?
Ja, meine Corona-Infektion ist vorbei. Ja. Zum Glück.
Na wunderbar.
Und... kann jetzt wieder weitergehen und das passt. Aber ich hatte das Glück, ich hatte einen so leichten Verlauf, das macht alles gar keinen. Also mir ist es nicht wirklich aufgefallen, dass ich da jetzt krank war.
Na, sehr schön. Ist ja wenigstens was Positives oder... Haha.
Positiv gesagt.
Ja, das neue Positiv ist das... das neue Positiv ist das neue Negativ oder keine Ahnung.
Ich weiß jetzt willst du dann direkt schon am Anfang philosophisch.
Ja.
Ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht. Und zwar mit der Filmauswahl, die wir heute getroffen haben, weil ich fest davon ausging, dass gerade du jemand bist, der diesen Film irgendwie vorher schon mal gesehen haben muss.
Ja, tatsächlich war das noch nicht der Fall, aber wir haben ja eh lang gesucht. Es war ja eh verdammt schwierig, überhaupt mal hier in deine Sendung zu kommen, weil ich habe ja alles gekannt.
Ja, das ist echt ein Problem gewesen.
Ja.
Für die es jetzt in der Beschreibung nicht gelesen haben. Wir reden nämlich heute über einen Film aus 1980, fast schon eine Schulhoflegende. Wir reden über Muttertag. Oder auch mit dem schönen Beititel Ein Albtraum aus Blut und Gewalt.
So, meine Kinder, jetzt könnt ihr eurer lieben Mutter zeigen, was drin ist.
Immer nur Pech gehabt, dein ganzes Leben lang. Aber ich verspreche dir, dass wir es den Brüdern heimzahlen werden.
Bevor ich dich frage, wie es denn dazu kam, vielleicht noch ein paar Fakten. Der Film ist von Charles Kaufmann gedreht. Und wem der Name Kaufmann was sagt, der hat bestimmt schon mal den Namen Lloyd Kaufmann gehört. Das ist der Geschäftsführer des Produktionsstudios Troma. Und Troma ist ja ein diskutables Label, würde ich jetzt mal behaupten. Möglichst viele billig produzierte Filme, die häufig mit unglaublich derbem Humor oder ja sehr, sehr drastischer Gewaltdarstellung verbunden sind. Hast du da irgendwie Erfahrung mit Troma? Also ich bin mal so eine Liste durchgegangen. Viel kenne ich nicht.
Ja, geht's mir genauso wie dir. Ich kenne Toxic Adventure, den ersten.
Und den habe ich bei Schläferz gesehen. Tatsächlich.
Und den Class of Newcomb High und jetzt eben Muttertag. Und das sind praktisch die drei Troma-Filme, die ich tatsächlich bis jetzt gesehen habe. Es gibt ja noch mehr legendäre Titel wie Surf Nazis Must Die und so Zeug. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Also. Ich glaube, da ist der Name auch Programm. Also das genau. Also wir gehen über Muttertag. Muttertag hat ein stolzes Budget von $115.000 gehabt und man findet im Internet nicht, was er eingespielt hat. Also ich glaube, und deswegen wundert mich das eigentlich, da können wir nämlich gleich zur Frage kommen, es ist ja wirklich so ein Videotheken-Klassiker, irgendwo berühmt-berüchtigt, auch durch eine Dokumentation, die damals erschienen ist, durch Mama, Papa, Zombie, ist Muttertag ja irgendwie schon so berühmt-berüchtigt gewesen im Videothekenbereich. Eben aufgrund krasser Gewaltdarstellung, also einer dieser bösen Filme. Aber hat es bei dir einen speziellen Grund gehabt, wieso dieser Titel komplett an dir vorbeigegangen ist?
Ich glaube, seit ich Filme sammel, DVDs und so, war der immer präsent. Jetzt weniger in Videothekenzeiten bei mir. Ich könnte mich, also wahrscheinlich stand er irgendwo, aber ich kann mich an dieses berüchtigte Cover da, das ist ja doch sehr einprägsam, nicht erinnern, dass ich das bei uns in irgendeiner Videothek habe stehen sehen, aber eben in den Zeiten, wo die DVD dann aktuell wurde, auf Börsen und so, ist der mir immer wieder untergekommen. Und ich habe mir immer wieder gedacht, naja, den nimmst du mal mit, der scheint ja irgendwie Kult zu sein, den kaufen die ja auch hier alle. Und ich habe es jetzt vor einem Jahr erstmalig geschafft, mir das Steelbook auf einer Börse für 7 € oder was mitzunehmen, weil ich mir da echt gesagt habe, jetzt nehme ich das Ding endlich mal mit. Jetzt mache ich schon 20 Jahre fast rum und habe den Film immer noch nicht gesehen. Ja.
Ja, wo du es gerade sagst, tatsächlich bin ich auch nur durch eine Filmbörse drauf gekommen. Hab den Film auch nur geholt, weil es eben dieser böse Film war. Das war meine erste Filmbörse damals. Ich erinnere mich noch, dann hatte ich mit meinem Vater da was im Internet gefunden, ab zur ersten Börse, und ich glaube, wir haben für 200 € Geld dagelassen. Weil du dann erst mal in den Genuss kamst, wo du dann eben so ein Dawn of the Dead, Tanz der Teufel, Muttertag oder Sado stoßt das Tor zur Hölle auf und sowas. Das haben wir dann da alles mal mitgenommen. Lag ja auch meistens da irgendwie nur für einen schmalen Taler rum. Weil wir vorher auch nicht die Möglichkeiten hatten, weil du wirst ihn wahrscheinlich in der Videothek auch nicht gesehen haben, weil er ja auch 84 bereits indiziert worden ist. Es gab ja nur, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier bei uns im Karstadt in Nordrhein-Westfalen lag tatsächlich diese verstümmelte 16er Fassung, die du kaufen konntest, wo ich glaube 13 Minuten fehlen. Und auch damals war mir schon klar, wenn Film nur 70 Minuten geht, da kann irgendwas nicht mit stimmen.
Ja, naja, also diese Kaufhausfassungen waren ja bis tief in die 90er präsent. Gut, in der Videothek, wir hatten ja mehrere Videotheken damals in unserer Stadt, und wo ich meistens zugange war, die hatten einen eigenen Eingang zur 18er. Und da war indiziert mit Porno gemischt. Also in der Familienabteilung standen auch 18er-Titel, das waren aber die nicht indizierten. Und die indizierten standen eben drüben in dem finsteren, abgedunkelten Eingang. Und er war aber, glaube ich, auch dann mittlerweile schon beschlagnahmt. Was aber nichtsdestotrotz sehr oft dazu führte, dass irgendwelche Restbestände in irgendwelchen Videotheken ja trotzdem illegalerweise dann rumstanden. Ne?
Also ich würde meine Hand auch dafür nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir auch sicher, dass ich, als ich so angefangen habe, diese Art von Filmen zu gucken, den auf jeden Fall in der Videothek habe stehen sehen. Aber ich bin aber auch erst sehr, sehr spät dazu gekommen. Also ich glaube, meine erste Börse habe ich so mit 22 besucht oder so, weil vorher hat man sich ja auf andere Weise dann vielleicht auch mal die nicht unbedingt frei zugänglichen Filme besorgt. Aber tatsächlich war Muttertag bei mir ein Thema, aber weil ich auch nicht unbedingt so viel Positives drüber gehört hatte. Selbst mein Vater, der ja erstmal per se alles gut findet, sagte damals schon so, ja, also so richtig gut fand er den jetzt auch nicht. Bin ich auch lange dran vorbeigeschraubt, und ich würde so sagen, ich glaube so mit 22, 23 habe ich dann so den ersten Blick drauf geworfen. Aber wie fandest du ihn denn jetzt?
Ja, wie erwartet, Drummer-mäßig. Das heißt, das war ziemlich abgedroschen, abgespaced, schon von der ersten Minute an. Eigentlich, so wie ich mir auch vorgestellt hatte, so waren auch die ersten Minuten gleich mal wegen so exzessive Gewaltorgie. Ja gut, also aber auch nicht mit dem zu vergleichen, was man heute so an Härtegrad in 16er-Titeln gewohnt ist. Ja, es war genau das, was ich mir eigentlich erwartet hatte. Einen ziemlichen günstig produzierten Hinterwäldler, ja, Horror will ich gar nicht sagen, Streif. Weil so viel Horror war da gar nicht drin, aber.
Ja, es ist komisch, ne? Also irgendwie versucht er viele Genres in eins reinzudrücken, war so mein Gefühl. Also
ja.
Er hat natürlich ganz klar die Rape and Revenge Schiene eingeschlagen.
Ja. Texas.
Backwoods Slasher.
Ja, also Texas Chainsaw Massacre natürlich als großes Vorbild.
Ja.
War mit drin.
Ja, und eben auch, müssten wir später wirklich mal drüber sprechen, ob jetzt die die Gewaltszenen so krass waren. Aber der versucht natürlich auch ordentlich rumzusplattern, ne?
Ja, das versucht er, und das ist ja natürlich wahrscheinlich auch der Vermarktungssinn und Zweck dieses Films gewesen, ne? Ganz also er ist ja auch noch zu einer Zeit entstanden, wo das ja absolut der Markt war, ne? So Anfang der 80er. Also das war ja, da hat er noch wunderbar reingepasst.
Ja, es ist auch, also es ist aber auch direkt so ein 80er-Vehikel, ne? Also so in den ersten 3 Sekunden weißt du ganz genau, okay, da bewegen wir uns hin. Da, der kann einfach sein, ja, sein Jahr, wo er herkommt, auch nicht irgendwie verstecken oder so.
Nee.
Ich habe mir ja jetzt auch nochmal angeguckt, und ich muss sagen, dass sich an meiner Bewertung oder meiner Wahrnehmung in dem Film relativ wenig geändert hat. Einfach nur, um vorwegzunehmen, ich bin wirklich kein Fan von Rape and Revenge. Es ist nicht meins. Ich habe mir ein paar Titel davon angeguckt, aber kann ich immer wenig mit anfangen. Deswegen haben Filme, die so eine Thematik haben, bei mir eh schon schweren Stand. Ich muss aber zugeben, dass ich über den Anfang immer noch relativ überrascht war. Weil ich in den ersten 5 Minuten dachte, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil es irgendwie anders. Also du wirst ja ein bisschen auf die Schippe genommen. Hm. Du glaubst ja erst, dass die Antagonisten des Films erstmal andere sein könnten.
Genau.
Ja. Hattest du denn im Vorfeld, bevor du den gesehen hast, irgendein Vorwissen? Also wusstest du, wie der Verlauf des Films oder wie es ablaufen wird und was da jetzt alles genau passiert?
Nee, überhaupt nicht. Also was da in Richtung Story da auf einen zukommt, ich wusste bloß vom Hören sagen, was er halt eben für eine Legende ist, und ich von Schnittberichte kannte ich noch irgendwelche geschnittenen Bilder eben, die daraus gecuttet wurden in den Versionen eben. Und da wusste ich ja in etwa, welcher Härtegrad mich da erwartet. Also, aber jetzt handlungstechnisch habe ich mich da weiter nicht damit befasst. Ich habe den einfach reingeworfen und mich überraschen lassen, was da auf mich zukommt.
Wir haben ja jetzt schon häufiger erwähnt, dass ja irgendwie tatsächlich so eine Mythos oder fast so eine Legendenfunktion da um diesen Film herum entstanden ist. Würde ich gerne mit dir ein bisschen mal drüber sprechen, bevor wir vielleicht mal auf so ein paar einzelne Sachen des Filmes eingehen. War es bei dir in der Jugend auch so, dass bei dem Film vom Erzählen sagen immer mehr drin war, als tatsächlich an Brutalität drin war?
Jetzt speziell auf Muttertag
genau.
Bezogen, ja. Also der Film ist relativ spät, sag ich mal, in mein Leben getreten, zu einer Zeit, wo diese Pausehof-Deals schon rum waren eigentlich. Da stand ich eher mit einem Kumpel auf alleinem Flur praktisch. Wir hatten uns bloß noch irgendwie zu zweit, was filmtechnisch so zum Austausch war. Der Rest von unserem Freundeskreis hat sich überhaupt nicht für diese Richtung interessiert. Mhm. Und Muttertag war dann eben mit Einführung der DVD und die ersten Laser Paradise DVDs, die wer sie noch kennt.
die mit der richtig guten Qualität.
Ja, die waren dann immer eben unser Gesprächsthema. Und da war auch immer Muttertag mit drinnen, aber ich habe ihn immer irgendwie beiseite gelegt eben, und er war wirklich nur vom Hörensagen und vom Lesen irgendwo. Man hat ja früher noch irgendwelche Zeitschriften gelesen, wo ja manche Titel dann immer noch so heimlich, es gab ja die X-Rated zum Beispiel, diese wunderschöne Zeitschrift, wo das immer mal aufkreuzte, und mehr Informationen hatte ich zu diesem Zeitpunkt dann auch nicht.
Ja, also bei mir war es so, dass mein Vater mir dann oder auch mein Onkel dann irgendwie immer so ein paar Sachen erzählt hatten. Und ich fand beim Erklären, fand ich, dass sie schlimmer, oder sie klangen schlimmer, als sie dann schlussendlich im Film dargestellt worden sind. Aber ich meine, auch ein großer Punkt, der den Film ja auch so ein bisschen mystifiziert hat, ist ja auch diese Dokumentation, die damals da entstanden ist, die mit dem Namen Mama, Papa, Zombie. Hast du die jetzt im Zuge der Vorbereitung mal gesehen?
Habe ich mir mal wieder angeguckt. Ich habe die mal schon vor längerer Zeit gesehen, aber ich konnte mich da an wenig erinnern. Die gibt's ja mittlerweile überall ein bisschen auf Abruf. Und war wieder interessant. Ist ein Zeitdokument, würde ich behaupten, diese Dokumentation.
Also ich habe die Dokumentation, glaube ich, das erste Mal erst vor ein oder vor zwei Jahren gesehen und hatte wirklich ein Problem damit. Weil als Dokumentation funktioniert es gar nicht. Als Unterhaltungsfilm oder als fast schon Parodie seiner selbst funktioniert sie sehr, sehr gut. Und ich werde auch nach 40 Minuten, wenn sie dann zu Ende ist, gehe ich mit so einem Lächeln raus und denke mir, was war das für eine Scheiße?
Ja, was war das für eine Scheißzeit?
Also für die, die die Doku nicht kennen, jeder Filmfan sollte mal einen Blick drauf werfen. Das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, vom ZDF produziert damals, ja. Ging es darum, wie böse Filme auf die Kindheit oder auf die Kinder wirken. Und da wurden dann unter anderem Muttertag und Ein Zombie hing am Glockenseil so als das Böse wirklich dargestellt und mit, ich meiner Meinung nach, gefakten Interviews, weil Leute reden nicht so, wie die das in diesen Interviews tun. Es ist unfassbar, wenn man, also man kann es schwer beschreiben, oder für mich fällt es auf jeden Fall schwer.
Ja, es wirkt wie aus einer anderen Zeit. War es ja natürlich auch für uns, ne? Die ist ja, glaube ich, auch ziemlich bald in den 80ern produziert worden, diese Doku, gell?
Ich glaube auch Anfang der 80er.
80er direkt, war ja. Das Anfang, vielleicht 84 oder was?
84.
84, okay. Ich glaube, wir haben diese Entwicklung, die da damals auf dem Markt dann vonstatten ging, weil ja der Videomarkt in den 80ern immer stärker geworden ist, dieser Entwicklung haben wir es zu verdanken, dass wir dann in den 90ern, wo wir zwei dann Kühne so wenig in die Videothek gingen, wir haben ja wirklich in den 90ern, und du musst das wirklich mal reflektieren und mal rückblickend analysieren, wir hatten ja wirklich eine Scheißzeit, was Filme betraf. Du hast ja in Deutschland sehr viel nur Geschnittenes bekommen. Du hast teilweise in den Videotheken immer noch Cut-Filme bekommen, wo sie nie vollständig veröffentlicht wurden, also nur wenige. Du hast in den Kaufhäusern, ob es jetzt Mediamarkt war oder was auch immer, hast du ja seltenst irgendeine 18er-Version gekriegt. Da gab es ja nur die Kaufhaus-Versionen, gecuttet ab 16. Und da fielen ja so viel Hollywood-Blockbuster auch drunter, die früher eine 18er hatten. Also auch im Kino, das 90er-Jahre-Kino, da wurde so viel geschnitten ins Kino gebracht. Das muss man mal rückblickend echt mal sich auf der Zunge zergehen lassen, was da geschnitten und zensiert worden ist. Und das Fernsehen, wollen wir ja gar nicht vom Free-TV sprechen, was da ja alles teilweise zu diesem Zeitpunkt gecuttet wurde. Also wenn du Glück hattest, lief in einer nächtlichen Wiederholung von einem nicht indizierten Film tatsächlich nochmal die Uncut-Version. Aber selbst das war nicht gegeben. Und das Schlimme war,
Ich hatte manchmal Glück mit den ganz späten Wiederholungen. Ein Kumpel hat damals aus dem Fernsehen hier From Dusk Till Dawn mal aufgenommen. Und da erinnere ich mich noch so gut dran, weil das war so einer der Filme, den mein Vater mir nie zu früh zeigen wollte. Das war so ein bisschen so der heilige Gral. Da lag dann so die Videokasse da rum und da, Christian, da gehst du aber nicht dran. Nein. Und da hat ein Kumpel den aus dem Fernsehen aufgenommen. Und den hatten wir uns dann bei ihm angeguckt und sie war fast ungeschnitten.
Ja, der lief also tatsächlich länger als die 16er. Also die Fernsehfassung war, glaube ich, waren es immer noch 3 Minuten oder was, die gefehlt haben. Ja. Aber es waren nicht 20 Minuten, die zwischen der 18er und der 16er Version gecuttet waren. Also.
Und das Geile finde ich ja bei dieser Doku, da geht's dann ja auch los, dann zeigen die, dann wechseln die in so ein Büro rein, wo Mitarbeiter der freiwilligen Selbstkontrolle arbeiten, also die Jugendprüfer, die dann entscheiden sollen, ob der Film indiziert wird, ob er geschnitten wird. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, ja, genauso habe ich mir die Brüder und die Schwestern vorgestellt. Ganz genauso.
vor allem damals, ja. Also du siehst da, was sich da jetzt mittlerweile geändert hat. Es kommt ja so gut wie gar nicht mehr vor, fast, dass irgendwas indiziert wird oder geschnitten. Das kommt ja nur noch ganz, ganz selten vor, dass ein Film nicht durch die Freigabe kommt. Aber in den 80ern mit dem Videomarkt, da hat es angefangen. Ich glaube, das war in den 70ern noch mit den Kinoauswertungen, da war das alles noch gar nicht so.
Nee, war auch nicht tatsächlich. Also ich kann ja immer da viel nur von meinem Vater berichten. Und der hat gesagt, dass der einige die ja in den 80ern dann ja als böse Filme betitelt worden sind, die hat er ungeschnitten im Kino gesehen. Also er hat zum Beispiel auch noch hier Zombie Dawn of the Dead. Hm. Gänzlich, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im deutschen Kino lief damals der welcher lief denn da? Der Argento Cut? Ja. Auf jeden Fall, den hat er ungeschnitten gesehen. Also zwar nicht diese Langfassung oder so, aber den hat er zum Beispiel gänzlich ungeschnitten im Kino gesehen und das war kein Problem. Und erst dann, als sie dann auf Video rauskam und dann eben für alle sichtbar waren, dann wurden sie ja geschnitten. Also selbst Braindead lief ja, glaube ich, sogar ungeschnitten im Kino.
Ja, wobei der ja schon Anfang der 90er dann war, aber tatsächlich glaube ich auch erst mit dieser Beschlagnahme und dann in Berührung kam zur Videoauswertung. Aber ja. Man sieht eben diese Entwicklung von den 80ern bis rein in die 90er und auch noch quer über die 2000er drüber.
Hast du ja selbst jetzt noch. Ich meine, denk mal an Evil Dead, das Remake von Tanz der Teufel.
Ja gut, das sind ja eben die wenigen Beispiele jetzt, die man noch bringen kann. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war, aber du hast ja, wenn du nicht mal zufällig in London Urlaub gemacht hast oder so und vielleicht an ein britisches Uncut-Tape gekommen bist damals, ne? Hast du ja in Deutschland null Chancen gehabt, das irgendwo käuflich, auch als Erwachsener, zu bekommen, ne? Das war ja fast ausgeschlossen.
Es war schon eine sehr, sehr komische Zeit. Und also deswegen, wenn man so ein Zeitdokument sehen möchte, geht auf YouTube, gebt Mama und Papa Zombie ein. Ihr werdet eure helle Freude daran haben. Ne? Und eben da geht's ja auch direkt los. Wir sehen ja dann schon direkt ein paar Szenen aus Muttertag und da wird er ja schon wirklich dämonisiert, dieser Film. Und ich glaube, dass der Ruf, der ihm beiwohnte, hat eigentlich eher dazu geführt, dass er in gewisser Weise, ich bin mir nicht sicher, ob man den als Kultfilm bezeichnen kann, aber auf jeden Fall kennen ihn viele Horrorfans in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dass einfach die Dämonisierung des Ganzen dazu beigetragen hat, weil ich kann für mich sagen, ich finde den Film nicht gut.
Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass man den nicht gut finden kann. Ist natürlich auch so eine Sache, der ist schon schwierig zu gucken, weil er halt wirklich auch so richtig, richtig billig ist.
Wobei, das habe ich nicht mal als Problem empfunden. Also das war es nicht.
Ja.
Man merkt ihm natürlich an, dass da jetzt nicht wirklich viel Budget geflossen ist. Und gut, die ganzen Schauspieler, es sind ja auch nicht ganz so viele, die in diesem Film vorkommen, die sind ja auch nicht gut.
Ja.
Es sind ja wirklich durch die Bank, sind ja keine guten Schauspieler dabei.
Aber du merkst, Troma, finde ich immer, merkst du, dass es Troma ist. Ne? Troma ist nochmal so eine eigene Billigmarke.
Ja, das
kannst du sagen, ne? Und das ist dann mit so einem, sag ich mal, gängigen, typischen Independent-Horror aus die 70er, 80er aus Amerika, die sind dann doch nochmal anders produziert.
Ja, gut. Ne? Ja, also du merkst natürlich schon einen Unterschied zwischen einem Freitag der 13. oder einem Muttertag, ne?
Ja.
Bevor wir ein bisschen in den Film reingehen, hätte ich fast vergessen, dass wir einmal kurz eine Inhaltsangabe vorlesen, damit auch wirklich jeder weiß, worum es denn wirklich geht. Ich will da einmal kurz schnell eine vorlesen.
Bitte.
Die drei Freundinnen, Abby, Jackie und Trina, verbringen im Deep Barrens Wildpark ihr jährlich stattfindendes Wochenende beim gemeinsamen Campen. Unweit von ihrer Campingstelle lebt eine autoritäre Mutter mit ihren beiden degenerierten Söhnen Ike und Adley. In der Nacht werden die drei Frauen von einem sadistischen Nachwuchs entführt, geschlagen, vergewaltigt und weiter malträtiert. Nach der Tortur gelingt den drei Mädchen allerdings die Flucht. Jackie erliegt allerdings ihren Verletzungen. Von der Angst vor den Verfolgern getrieben, schlägt ihre Furcht in Hass um. Die beiden Überlebenden beschließen, ihren Peinigern den Garaus zu machen. Tatsächlich ist da alles gesagt.
Ja, alles gesagt.
Ich will auf ein paar Szenen mal gerne eingehen. Und zwar ich möchte direkt starten mit dem Anfang des Films.
Mhm.
weil ich da noch gedacht habe, das ist ein netter Twist, den er da reinbaut. Weil wir sehen eben die eine alte Frau, die von, ja, sind das so, sind das mehr so zwei Hippies gewesen?
Ja. Blumenkinder, ja.
Ja, ja, irgendwie so. Irgendwie so. Wir nennen sie Blumenkinder, das klingt nicht ganz so negativ.
Ja.
Und die fahren von einem Seminar nach Hause, wo die alte Frau auch besucht hat. Und es ist dann so, dass sie sich so ein bisschen unangenehm aufdrängen und sagen, ja, unser Auto springt nicht an und können sie uns nicht mitnehmen. Und die alte Frau nimmt die beiden mit. Und so von der Kameraführung her und wie die beiden sich verhalten, hat man im ersten Moment den Anschein, dass diese beiden Blumenkinder irgendwas Böses mit der alten Frau vorhaben. Die ja auch noch am Anfang relativ, ja, eigentlich ganz nett wirkt. Zumindest was ihr Schauspieler eben dann hergibt. Und als die dann anhalten und es dir sogar den Anschein hat, als sollten die alte Frau überfahren, gibt es ein lautes Bang, eine Machete fliegt durchs Fenster und macht erstmal eine ziemlich brutale Enthauptung.
Ja.
Denn die beiden Söhne von ihr haben sich auf dem Waldweg versteckt und ja, töten dann den einen von den beiden. Und das Mädel, was übrig bleibt, wird aus dem Auto gerissen, soll vergewaltigt werden und es wird unschön. Und da muss ich noch sagen, da fand ich es eigentlich noch eine ganz nette Idee, dass du in den ersten Minuten dachtest, das hätte ich dem Film gar nicht mehr zugetraut und ich habe es auch vergessen, seit meiner letzten Sichtung vor ein paar Jahren, dass ich das eigentlich noch relativ intelligent fand, zumindest für so eine Art von Film. So da mit dem Zuschauer auch so ein bisschen zu spielen.
Bitte lass mich gehen!
Es ist schön, dass du da bist. Ich liebe dich. Danke, Jungs. Ihr habt eure Mutter glücklich gemacht.
Ja, das war auf jeden Fall eine kreative Ader des Drehbuchautors. Also war eine gute Idee, in diesem Auto, wo du jetzt denkst, in jedem Moment fahren die alte Dame da über den Haufen, weil die scheinen offensichtlich doch nicht ganz dicht zu sein. Aber wie man es ja dann sieht, waren sie es gar nicht. Die Bösen lauerten im Busch.
Ja, und ja. Das sind die beiden sehr, sehr netten Söhne von der Mutter.
Genau.
ja, wir sehen ja direkt am Anfang schon die Söhne und da wird ja auch kein Hehl draus gemacht, dass da irgendetwas Gutes an denen ist. Die sind ja einfach durchgeknallt, irre und krank.
Genau, und die Mutter lernen wir ja auch schon gleich kennen.
Ja. Genau, also sie sagt dann ja auch irgendwann, Ike, spiel jetzt nicht hier mit der Kleinen, nimm sie mit nach Hause. Und es ist, ich finde den Anfang relativ abartig. Was aber eben auch an meiner, was einfach auch daran liegt, weil ich Rap and Revenge, das ist nicht meins. Aber wie hat dir denn die Darstellung der Familie gefallen?
Das war die typische Darstellung, wie man sie kennt aus diesem Jahrzehnt, aus diesem Subgenre des Backwoods Horror und des Raven Revenge, also sehr schablonenhaft waren diese Charaktere.
Ja, also eine wirkliche Tiefe oder sowas, die finde hat man da noch nicht gesehen, aber sie, ich kann so viel vorwegnehmen, die kommt auch nicht mehr. Dann haben wir einen Schnitt, dann wir sehen die drei Freundinnen Abby, Jackie und Trina, welche eingeführt werden durch eine Art Dia-Show. Und dann bekommen wir ja sogar noch ein bisschen Exposition, also was das für drei Mädchen sind. Die eine sehr wohlhabend auf teuren Partys unterwegs, die andere muss sich scheinbar um ihre Mutter kümmern und die dritte, die Trina, glaube ich, war es, die liegt doch mit ihrem Freund, glaube ich, im Bett und dann rufen die sich alle gegenseitig an und sagen, so, es geht los, dieses Wochenende geht's wieder in den Wald. Wie hat dir die Einführung der drei Mädels gefallen?
War auch eine klassische Einführung für die drei Hauptdarstellerinnen praktisch, wie man es eben aus diesen Filmen kennt. Also auch da wurde sich orientiert an den großen Vorbildern und aber letztendlich sind ja alle Filme, die in diese Richtung produziert werden, von dieser Darstellung ihrer Hauptdarsteller immer gleich. Also ich hab selten irgendwas in diesem Subgenre gesehen, was ich da ein wenig abgehoben hätte. Also es war auch
ja, okay. Eine
Vorschrift, fand ich.
Ja, gebe ich dir teilweise recht. Was mich hier sogar ein bisschen gestört hat, ist, du hast zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Freitag der 13. als Referenz oder sowas nehme, dann lernen wir die Leute schon in dieser Gruppe kennen und wir müssen aus der Gruppe herausfinden, was das für Menschen sind, wie die sich in der Gruppe verhalten. Und hier bekommt eben jede noch eine 3- bis 5-minütige Introsequenz, die aber am Ende des Tages ja komplett unwichtig ist. Das definiert ja nicht mal ihren Charakter, wie ich finde.
Ja, da siehst du wieder den Unterschied. Trauma und vielleicht was Genremäßiges von einem anderen amerikanischen Independent-Studio oder was auch immer. Ne? Also jetzt Freitag der 13., was du als Beispiel nimmst, ist gut, das ist ein Paramount Picture gewesen. Ne? Man glaubt es kaum. In den 80ern war sowas noch möglich. Da ist natürlich, da sitzen trotzdem eigentlich ganz andere Leute dran, die dann trotzdem auch noch ein mehr Feeling für sowas haben. Und Roma, ich glaube echt, ja. Da sitzen Typen, die haben Bock, Filme zu drehen und da wird das alles eher wegen so, ja, mit den Fähigkeiten, die vorhanden sind, dann umgesetzt.
Ja, finde ich eine interessante Ansicht, weil darüber habe ich auch nachgedacht. Ich glaube nämlich, auf dem Papier ist dieses mit der Einführung der drei, also die eine, die scheinbar etwas etipetete ist und da eigentlich gar keine Lust mehr zu hat und Campen sowieso nicht ihr Ding ist und sowas. Ich glaube, auf dem Papier klingt das erstmal ganz sinnvoll, wenn es gut eingesetzt ist.
Ja.
Die Umsetzung ist aber relativ schwach, weil bei manchen Sachen habe ich mich gefragt, so warum bekomme ich eben irgendwelche Reveals oder Side-Stories, die dich am Ende des Tages ja überhaupt nicht weiterbringen.
Ja. Ist auch ein Punkt, den ich ja gleich mal anbringen kann. Ich fand, dass Muttertag zu lang geht mit seinen 90 Minuten. Er ist zu lang, meiner Meinung nach, für das, was er hier zeigen will. Wenn die sich auf 80 Minuten wirklich besonnen hätten und da einfach durchgehechelt wären, wäre der Film wahrscheinlich noch in der Hinsicht mehr ansehbarer gewesen.
Ja, interessant. Glaube ich auch.
Bei 90 Minuten für so eine Produktion ist ja schon ziemlich hoch.
Ich glaube, die nächste Problematik ist, dass eben es wird versucht, ja auch Spannungssequenzen aufzubauen. Also wenn die drei Mädels dann noch am Feuer sitzen und dann hören sie irgendwelche Schritte und du siehst aus der Sicht der beiden Söhne, siehst du dann, dass die beobachtet werden und sowas. Auch das klingt auf dem Papier, glaube ich, vernünftig. Aber es ist eben so umgesetzt, dass einfach überhaupt keine Spannung auftaucht. Ne?
Ja, das ist auch ein Punkt, hat man schon so oft gesehen. Ne? Auch Freitag der 13. beobachten aus dem Hintergrund durch die Augen des vielleicht Mörders oder auch einer anderen Person. Und dann scheitert es beim Muttertag auch wieder daran, dass da Leute am Ruder sitzen, denen das Feeling fehlt für solche Inszenierungen.
Mhm.
Ja. Glaube ich, ist es wirklich so zu erklären, dass das dann beim Zuschauer so ankommt, weil du merkst tatsächlich den Unterschied zwischen richtigen Independent Horror aus Amerika, aus den 70ern, 80ern. Und dann wirklich so runtergekurbeltes Zeug aus der Droma-Schmiede. Es ist tatsächlich ein Unterschied.
Ja, und wenn ich ein bisschen vorspringe, wir haben ja auch noch diese 5-minütige Verfolgungssequenz, wo einer der drei flüchten kann. Und auch da hast du, oder da stimme ich dir auch voll und ganz zu mit dem viel zu lang, weil ich habe eine viel zu lange Verfolgungsjagd, die einfach null Spannung durch die Inszenierung oder ähnliches irgendwie entwickelt. Also ich fand es sterbend langweilig.
Ja. Also langweilig ist es auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber auch behaupten natürlich, dass auch Freitag der 13. in Teil 4 dann irgendwann oder Teil 5 auch mal langweilig ist, weil die wiederholen sich natürlich auch. Ist aber trotzdem noch ein Unterschied da, interessanterweise.
Ja, das finde ich auch. Also du merkst, ich fand es auch schön bei der, oder eben nicht schön, du merkst es eben, dass irgendwo das Geld fehlt und dass das Händchen dafür fehlt. Die drei werden ja verschleppt. Und das ist ja grundsätzlich dann erstmal eine Situation, mit der du gut Spannung produzieren kannst. So, dann werden die drei ja dann in dem Haus eingesperrt, die Mutter sitzt daneben und dann wählen die ja noch langsam aus, welche der drei dann zuerst mit Ike und Adley spielen soll. Das finde ich geht noch, das fand ich gar nicht so schlecht. Aber eben dann, wenn sie nach unten gebracht wird und dann eben die beiden Söhne dann mit ihr in Anführungsstrichen spielen, was dann irgendwann in einer, ja, Erstschlägerei und dann in einer Vergewaltigung endet. Also da hatte ich überhaupt gar keine Atmosphäre. Das war einfach zu schlecht. Also auch vom Schauspiel her einfach zu schlecht gemacht und keine Atmosphäre oder sonst was. Wie erging es dir da? Weil jetzt kommen wir ja auch so ein bisschen zu dem Kernstück des Films. Warum der überhaupt so einen kleinen Hype erlebt hat. Also jetzt gehen wir ja so langsam in diesen Slasher-Bereich rein.
Ja. Nee, also da ging es mal genauso wie dir. Atmosphäre, es wäre viele Atmosphäre da gewesen, zur Wald, zur Hütte, ne, bietet immer für Filmemacher Möglichkeiten für Atmosphäre, aber auch hier ist natürlich alles irgendwie dem Billigen zum Opfer gefallen, dem nicht vorhandenen Talent, um sowas passend in Szene zu setzen. Also es murkst so vor sich rum. Einfach.
Ja, wie stimmt das? Es murkst so vor sich hin. Ja, ganz genau das. Ich glaube aber, das Schlimmste ist tatsächlich ich will nicht sagen, dass jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin in dem Film scheiße ist.
Ja.
Sie sind aber einfach nicht gut genug zu sagen, dass ich dann irgendwie mitfühlen oder mitfiebern kann. Weil ich, so die Hütte selbst zum Beispiel, also es ist ja dann so, Trina, die mit den Jungs spielen durfte, die wird ja dann nicht zurück zu den anderen beiden gebracht. Und die haben ja dann eine Möglichkeit zu flüchten. Oder können dann eben anfangen, die Flucht zu ergreifen. Aber wenn die durch das Haus schreiten, das finde ich schon wieder ganz cool gemacht. Also so das Set-Design fand ich da gar nicht so schlecht.
Ja, das Set-Design in der Hütte ist interessant, ja, durchaus. Also wie da die unterschiedlichen Räume aussehen. Und die Hütte scheint ja wirklich irgendwie brachial groß zu sein, habe ich mal gedacht. Ja, okay. Manche Einstellungen. Da sind sie durch eine Tür, dann kam noch eine Tür, dann kam noch mal eine Tür, dann war wieder da ein Raum. Also die Hütte war schon interessant.
Aber so kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Also da muss ich sagen, Chapeau, eins der wenigen guten Sachen. Ich fand das Set-Design der Hütte wirklich nicht schlecht. Es geht immer besser, keine Frage. Aber das fand ich durchaus okay.
Ja, gehe ich mit.
Gut, sie finden ja in der Trina. Trina wird erstmal befreit. Im Übrigen, als sie die eine am Schlafsack runterlässt und das fand ich eklig. Das ist eine Szene, die mochte ich gar nicht.
Wo
ist
ihr die Hände wo richtig sie die, schön
boah,
zerschneidet.
Also, den Effekt fand ich gut. Ja, im Übrigen auch die erste Enthauptung, die fand ich auch nicht schlecht.
Ja, also das mit die Hände hat richtig wehgetan.
Ja.
Beim Zusehen, ja.
Da habe ich auch noch Ah! Und dann nochmal in Großaufnahme darauf, wie das Seil weiter in die Hände reinschneidet und sie hält dann immer noch den Schlafsack fest. Habe ich kurz an Green Room gedacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, ja, doch. Ja.
Den fand ich wirklich eklig. Aber die drei können flüchten. Nur auf der Flucht ist es so, dass Trina stirbt. Oder sie stirbt an den Verletzungen, welche jetzt aber auch nicht ersichtlich sind. Also wir haben jetzt hier nicht, dass wir da... Der Gorbauer ist bisher noch nicht unbedingt zufriedengestellt. Also da ist jetzt nicht ganz so viel bisher. Und sie stirbt an den Verletzungen und jetzt sagen sich die drei ja, oder die beiden Überlebenden, ja, wir haben jetzt einfach, wir bringen die jetzt doch um. Ich möchte eigentlich gar nicht zu dem Wechsel der Auffassung beziehungsweise der Charaktere sagen, wie hat dir das Tonal gefallen? Ist es für dich nachvollziehbar oder?
Ja, ich sehe da immer eben das Problem, oder es ist kein Problem, es ist halt einfach dem geschuldet, dass da nicht mehr da ist, einfach. Und man mit dem arbeiten muss praktisch, was vorhanden ist an künstlerischen Fähigkeiten oder von daher ist natürlich ist sehr, sehr viel Hohlraum, ne?
Ja, ja. Also, und da ist nämlich auch mein Problem, was ich generell mit Rape and Revenge habe. Dass dann irgendwann die Gepeinigten sich dann in irgendeiner Art und Weise überlegen, ja, nee, ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, die umzubringen. So, und das ist mal ein bisschen besser gemacht. Also ich fand, dass der The Last House on the Left das mit den Eltern noch ganz gut umgesetzt hat.
Ja.
Oder ich weiß nicht, ob du hier diesen, der ist noch gar nicht so alt, der Film. Revenge heißt der.
War das dieser französische? In der Wüste? Hat er in der Wüste gespielt? Ja, den habe ich gesehen, ja.
Den finde ich für dieses Genre wirklich grandios, weil die Frau ja da gar nicht probiert. Sie versucht ja wirklich wegzurennen und den ganzen Film über versucht sie wegzurennen, wird aber immer nur in Situationen gebracht, dass sie eben ihren Peinigern gegenübersteht.
Mhm.
Und das finde ich nachvollziehbar. Und in dem Moment habe ich auch nicht mehr dieses Logikproblem mit dem Genre. Aber jetzt eben hier, sie haben die Möglichkeit zu fliehen. Sie könnten das Ganze beenden. Sie könnten da hingehen und der Polizei sagen, da ist jemand, nehmt die fest. Und dadurch, dass sie auch Leichenteile in der Hütte gefunden haben, wäre es auch nicht mal ein Problem gewesen, dass sie das dann vorher wegschaffen können oder so.
Ja. Ja, klar, aber das würde ja wieder zu einfach sein. Einfach.
Schon klar. Ich verurteile jetzt auch etwas, was das ist natürlich ein Genre-Trope, was immer verwendet wird, überhaupt gar keine Frage. Aber das ist eben der Grund, warum mir das meistens nicht gefällt, warum ich da so ein Riesenproblem mit habe.
Warum sich die Opfer immer dann
ihren
Peinigern stellen müssen.
Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob das, war das in dem Neuen, I Spit on Your Grave, wenn der Frau gesagt wird, die wird ja dann auch, glaube ich, von einem Polizisten vergewaltigt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann sagt der Polizist, ja, du kannst mir gar nichts, weil ich bin bei der Polizei. Dann habe ich zumindest noch halbwegs einen Grund, warum sie sich zu diesen drastischen Möglichkeiten entscheidet. Aber in den meisten Fällen finde ich es immer blöd, dass die sich dann aktiv dafür entscheiden, anstatt wegzulaufen. Nee, ich begebe mich jetzt nochmal in Gefahr. Ich gehe das Risiko ein, dass mir das nochmal passiert oder Schlimmeres passiert. Das mag ich nicht. Das ist nicht meins.
Ja gut, wie schon auch du schon sagtest, es gibt da ja mehr Varianten, wie man solche Geschichten dann fortführen kann. Lässt man es einige Jahre später spielen, treffen sie zufällig aufeinander, kommen Erinnerungen wach. Ja, eine Möglichkeit. Ja klar, meistens gehen sie immer den direkten Weg, dass sie nach der ersten Flucht sich überlegen, jetzt drehe ich doch um und jetzt haue ich ihnen eins über die Rübe.
Ja, ja.
Also es ist, wie sich halt wahrscheinlich da eben die Drehbuchautoren und die Macher dann einmal entscheiden, wie sie es machen.
Letztlich, also Gedanken, die sich gemacht
ja,
haben.
Letztlich vermute ich ja auch trotzdem immer, die haben ja durchaus immer im Hinterkopf, dass da jetzt ordentlich Schauwert her muss, am besten gescheit gesplattert, ordentlich ekelhaft irgendwas. Also die wollen da natürlich da auch wieder ihr Zielpublikum für solche Filme immer bedienen. Und deswegen werden da, glaube ich, auch manche Entscheidungen, was die Handlung betrifft, so entschieden, vermute ich mal.
Wie gesagt, meine Kritik ist nicht fair. Also meine Kritik ist nicht fair dem Genre gegenüber, weil nur weil ich es nicht mag, es wird vielleicht Leute geben, die dieses Subgenre irgendwie gut finden oder dem was abgewinnen können. Ich kann es nicht. Und deswegen ist meine Kritik fast nicht fair, spiegelt sich aber dann eben in der Bewertung des Films wieder und auch so, wie ich es dann eben sehe. Ne?
Ja.
Aber dann kommen wir doch einfach mal zum Splatter-Part und auch der Part, der ja bei Mama, Papa, Zombie dann auch häufig gezeigt wird. Die beiden entscheiden sich ja dann aktiv gegen die drei vorzugehen und bringen ja dann zumindest auch auf dem Papier sehr unangenehme Art und Weise die zwei Brüder um. Wie hat dir dieser Revenge-Teil gefallen? Warst du dann drin? Hast du dann gesagt, okay, jetzt habe ich doch etwas, was ich dem Film da positiv abgewinnen kann? Oder?
Positiv abgewinnen, das war auch eher für mich dann so eine Sache, ja, schön. Habe ich jetzt auch schon 180 Mal gesehen in anderen Filmen. Vielleicht ist Muttertag, wenn du mit dem einsteigst in dieses Genre, vielleicht wirkt das dann alles nochmal ein wenig intensiver. Ich muss dann leider Gottes jetzt sagen, aus meiner jetzigen Sicht, da bin ich wahrscheinlich mittlerweile schon ein wenig so abgebrüht. Also, wenn ich das sagen würde, boah, jetzt längst aber richtig los und jetzt wird er da seiner Legende gerecht. Ich fand es dann eher auch wieder, naja, genre-typisch einfach, war gezielt versucht, ein wenig schöne Brutalitäten mit reinzubringen für den geneigten Genre-Fan, aber letztlich auch wieder sehr dahingestolpert umgesetzt, fand ich.
Ja, und auch da merkst du eben wieder, ich meine, 115.000 Euro am Budget ist nicht viel. Und das sieht man auch. Und ich finde nur, dass die Art und Weise, wie sie umgebracht werden, oder wenn man es erzählen würde, ist es um einiges heftiger, als es dann tatsächlich im Film umgesetzt ist. Weil da sieht man natürlich schon die relativ billigen Tricks. Ne?
Ja.
Also ich meine, ist es Ike, der kriegt, glaube ich, ein Beil zwischen die Beine.
Mhm.
Und dann noch eine Stricknadel durch den Hals.
Ja, und ein Fernseher kriegt der eine auch auf die Rübe.
Ja, genau, das ist ja der zweite. Der erste ist den Drano Powerschaum in den Mund geworfen bekommt. Dann kriegt er einen Fernseher auf den Kopf geworfen und wird ja dann noch offscreen mit einem elektrischen Messer, mit so einem elektrischen Fleischschneidemesser dann zerhackt. Und es klingt jetzt, also für jeden, der das jetzt gehört hat, boah, klingt ja richtig brutal. Der Gedanke daran ist brutaler, als es dann im Film wirklich umgesetzt ist, finde ich.
Was wahrscheinlich dann auch den Kosten geschuldet ist. Oder was halt eben dem Effekt mit dem elektronischen Hackmesser da. Da fehlt wahrscheinlich die Möglichkeit der vernünftigen Umsetzung. Deswegen haben sie es oft passieren lassen.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Das bietet Schauwert mit Sicherheit, wenn du sowas kannst du natürlich wunderschön ekelhaft umsetzen, aber ich glaube, da fehlt ja einfach die effekttechnische Umsetzungsmöglichkeit.
Was mich ein bisschen wundert, weil wir haben natürlich auch andere Filme, die jetzt auch kein riesiges Budget hatten, die es dann aber doch weitaus besser gemacht haben. Also nimm einfach mal einen Tanz der Teufel.
Ja. Ja, wobei der ja mittlerweile mit seinen Knetmasseneffekten da teilweise auch recht putzig wirkt. Ne?
Ich mag sie noch.
Ja, ich mag sie natürlich auch.
Ich habe so ein Fable noch dafür.
Ja, ich finde da Tanz der Teufel natürlich auch prima. Ne? Also, und da merkst du auch, dass ein Sam Raimi mit den wenigsten Mitteln da immer noch intensive Szenen hinzaubern kann. Ne? Siehst du da. Weil ja. Hier jetzt.
Und genau das Gleiche, wir hatten es jetzt schon häufiger schon erwähnt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber also so richtig teuer war doch auch Freitag der 13. nicht, oder?
Na, also der erste auf jeden Fall nicht, ne.
Und wenn du dann eben einen Tom Savini hast, der dir die Effekte macht,
ja.
Ah, hier, ich habe es gerade gefunden. Der hatte $550,000.
Ja.
Ja, gut, immer noch fast das Fünffache. Aber da hast du ja eine ähnliche Szene wie mit der Nähnadel. So bei Freitag der 13. kriegt einer das Messer von unten durch den Hals. Und das sieht so gut noch aus. Und hier nicht.
Hier nicht, nee. Nee, aber wie du schon sagst, Tom Savini, ne, ist dann, der versteht halt dann auch sein Handwerk, ne?
Ja, der ist, ich glaube wirklich, da ist alles in allem, überall hätten bessere Leute sein müssen, damit du eben aus dem Film auch was Besseres machen kannst, ne?
Mhm.
So, und dann haben wir ja noch die Mutter, die auch für, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihren Tod finde. Sie wird ja mit einem durchsichtigen Plastikbusen erstickt. Und finde ich im Kontext irgendwie ein bisschen langweilig, den Tod. Aber das Bild von dieser Frau, die dann da eben durch das Plastik noch versucht zu atmen und sowas, das fand ich noch ganz schön. Also das hatte zumindest noch so halbwegs irgendwas Erschreckendes.
Ja.
Das war für mich tatsächlich so der Moment, der am meisten an so einen Horrorfilm erinnert
ja,
hat.
Ja, es ist der böse, böse Tod für die böse, böse Frau. Ja.
Ja.
Der musste wahrscheinlich dann schon ein wenig intensiver inszeniert werden. War es ja dann auch, weil es schaut ja echt, echt brutal aus, ne? Erstickungstod. Ne? Gibt ja wahrscheinlich nichts Schlimmeres.
Ich bleib dabei, ich glaube, auf Platz 1 wäre bei mir verbrennen.
Ja, gut.
Da hätte ich auch echt, hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, also ich glaube, also ersticken und verbrennen ist, glaube ich, so das Schlimmste,
ja,
weil du da so viel noch mitkriegst, aber deswegen musste diese alte Großmutter, die ja eh ekelhaft war die ganze Zeit über, die böse Hexe im Hintergrund, die musste halt richtig böse sterben.
Ja. Und ganz zum Schluss haben wir ja noch einen möglichen Reveal auf Teil 2, weil den Film über ruft ja immer die Mutter, dass irgendwas im Wald ist. Ist dir das den Film über aufgefallen?
Nein.
Also für die Zuschauer, die beiden Mädels, die haben dann jetzt eben die ganze Familie umgebracht und entscheiden sich jetzt zurückzugehen. Und auf einmal kommt eine entstellte Gestalt hinter einem Busch hervorgesprungen.
Beastman aus Master of the Universe.
Auch da ein eher schlecht geschminkter Jason Voorhees. Und mir ist es aber auch dann erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass darüber zwei, dreimal im Film gesprochen wird.
Ja, mir überhaupt nicht. Keine Ahnung.
Das wird auch so, das ist so unnötig, das hättest du auch komplett rausschneiden können. Also komplett unnötig. Ja. Und das hatte, glaube ich, nur den Effekt, dass möglicherweise noch ein zweiter Teil gemacht wird.
Ja, aber mich hat's überrascht, weil ich das irgendwie im Film gar nicht mitbekommen habe die ganze Zeit, dass die Großmutter da.
Ja, doch, es gibt so ein, zwei Szenen, wo sie das mal erwähnt. Das ist, wenn die Mädels flüchten können, da stehen ja auch die beiden Söhne dann vor denen und dann ruft die Mutter ja, helft mir und dann können die beiden abhauen.
Aber es ist, vielleicht habe also ich, fand da ich total ein Getränk daneben geholt oder so.
Und glaube ich, war auch nur dafür da, dass gegebenenfalls ein zweiter Teil gemacht wird, der ja dann nie kam.
Ja.
Finde ich übrigens komisch, muss ich zugeben. Also wenn ich so an die damalige Zeit, an die 80er zurückdenke, wo wirklich jeder Horrorfilm, der irgendwie halbwegs erfolgreich war, Dutzende von Sequels bekommen hat, finde ich schon fast überraschend, dass Muttertag keins bekommen hat.
Hm. Ja, hast du recht. Naja, vielleicht hat es einfach doch keinen Bedarf gegeben. Wo mich das auch bei Droma wundert, weil Droma hat ja eigentlich von vielen ihrer Filme noch Fortsetzungen rausgehaut.
Ja, ne? Wie viele Teile vom Toxic Avenger haben wir? Fünf
oder so. Es gibt, glaube ich, auch von Class of the Newcom High, gibt es, glaube ich, auch noch zwei Fortsetzungen oder eine.
Nee, zumindest eine, glaube ich, noch. Ja. War das dann nicht Class of 84 oder?
Ja, irgendwas gab es da.
94?
Das müsste ich recherchieren.
Ja. Findest du, dass die Indizierung damals oder dieser Mythos, Muttertag ist ein böser Film, war es damals gerechtfertigt? Ich meine, ich glaube, heute müssen wir uns nicht darüber unterhalten oder diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, weil bis auf die mögliche Vergewaltigung finde ich auch nicht, dass das Ding ab 18 freigegeben sein müsste, ja, wenn ich ehrlich bin.
Also damals wie heute finde ich sowas wie Indizierungen oder Beschlagnahmen von Filmen ist da fehl am Platz. Auch in den 80ern war das fehl am Platz. Weil wozu gibt es denn die Altersfreigaben? Wenn ich dann Filme halt prüfe und sage, die sind nur für Erwachsene, dann sind sie für Erwachsene. Dann kann ich die auch in ihrer ungeschnittenen Form da veröffentlichen. Ja? Also es war damit eigentlich auch ziemlich übertrieben, diese ganze Sache.
Ja gut, aber das hast du ja dann auch in der Doku gesehen, dass sie da, der Gedanke von denen war ja das Wohl der Kinder.
Ja, also
wenn ich nochmal kurz auf die Doku kommen darf, ich will jetzt dieses Wort mal benutzen, das macht man in meinem Alter nicht mehr so häufig, aber wie cringe war denn bitte diese Szene, als sie die Kinder interviewt haben, die in dem Jugendcenter waren. Und also für die das noch nicht gesehen haben, da stehen die, da kommt dieses TV-Team in ein Jugendzentrum und da stehen 8 oder 9 Jungs im Alter zwischen 10 und 14, 13, keine Ahnung, an so einem Kicker und dann werden die ausgefragt, ob die den Film Muttertag kennen. Ich glaube nicht, dass die meisten den gesehen haben, weil ich glaube, da war der Mythos noch gar nicht da. Und dann kriegen die da Worte in den Mund gelegt. Ja, wir haben das gesehen, das hat mich verstört und ich konnte auch da nicht schlafen. Und dieser Jugendschutzgedanke, der war ja komplett lächerlich, was sie da für
eine... Wobei manche ja gesagt haben, sie fanden es ja ganz unterhaltsam, ne?
Ja, das war ja dann noch schlimmer.
Ja, das sehe ich jetzt aus meiner Pädagogenperspektive. Was ich wirklich interessant und toll finde, ist, dass die Jugendlichen dort sich sehr fein ausgedrückt haben. Also das würdest du heutzutage, wenn du so ein Interview führst über so ein Thema in einem Jugendzentrum, würdest du Antworten bekommen, da würdest du die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Du würdest dann mal verstehen teilweise, von was die reden. Aber da, in den 80ern, die Jugend, die konnten sich noch richtig artikulieren.
Ich bleib dabei. Die haben einfach einen Zettel vorgelegt.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber also ich fand, wunderschön haben sie das gemacht.
Die ja, Jungs ganz
und die Mädels.
Oder der Lehrer. Der Lehrer, der dann später sagte, Lehrer, ja. Das war wirklich mein Highlight, der sich dann da wirklich hingestellt hat und dann sagte, ja, ich habe auch mit einem gesprochen und seitdem er böse Filme, also er hat auch wirklich, das ist ein O-Ton, seitdem der Junge böse Filme guckt, ist er in jedem Fach schlechter geworden und ist von jedem Fach 1 auf jedes Fach 4 gerutscht.
Genau.
Und das schiebt, der kleine Junge sagt selber, dass es an den bösen Filmen liegt, weil die ihn da doch dann irgendwie verändern. Also was ein Schund.
Ja, ist schon ganz schöne Hexenjagd gewesen dagegen, die Filme. Und ist natürlich auch fies vom ZDF, dann sowas offensichtlich gezielt gestellt zu drehen, ja. Und es ist gut, was der Lehrer da gesagt hat. Der wird sich selber immer noch die Pornos ausgeliehen haben.
Aus der Videothek. Er sah auf jeden Fall so aus.
Ja, also.
Ja, aber es ist ja. Ja, es ist wirklich, guckt mal rein, aber das ist wirklich Propaganda gegen Horrorfilme. Mehr ist es nicht.
Ja, so war es damals und zum Glück ist es heutzutage nicht mehr so schlimm, ne? Also, da bist du echt in der Zeit reingewachsen, wenn du da wirklich so 14, 15 warst, hast du echt schwer gehabt, ne?
Ja, ich muss ja sogar zugeben, ich glaube nicht, dass mich solche Filme, wenn ich die gesehen habe, jetzt arg verstört haben. Aber gerade dieser Reiz des Verbotenen, der hat mich, weil, also ich habe ja vorhin von der Videokassette erzählt, die mein Vater hatte mit From Dusk Till Dawn. Auf diesem Video war auch danach aufgenommen oder irgendwie dann ne, so überspielt, Starship Troopers.
Ja.
Und ich hatte aber damals, als diese Videokassette da lag, nicht mal eine grobe Ahnung, was Starship Troopers überhaupt ist. Da muss ich so um die 12, 13 oder sowas gewesen sein. Hatte davon jetzt auch noch nie irgendwie was gehört. Aber alleine die Tatsache, dass mein Vater sagte, den Film guckst du nicht, der ist zu brutal. War ja dann im Endeffekt für mich der Ansporn, mich damit auseinanderzusetzen und herauszufinden. Oder dann war mir in dem Moment klar, als er das gesagt hat, okay, ich muss diesen Film sehen. Das heißt, ich finde es sogar eher kontraproduktiv, wenn du eben Filme auf den Index setzt oder die dann irgendwie mit Altersfreigaben versiehst, die die viel zu hoch sind.
Ja, na klar, das sind aber unsere Legenden praktisch. Das sind unsere mystischen Filme, die geheimnisvoll immer waren, weil sie so brutal gehandelt wurden. Da hast du dich noch richtig gefreut, wenn du mal so Dinge in der Videothek mitnehmen konntest und so. Jetzt mittlerweile finde ich ja, ist das ja fast schon entzaubert, dadurch, dass Starship Troopers eine 16er-Freigabe hat, Uncut, Total Recall runtergestuft, 16er-Freigabe. Die Filme waren ja früher Legenden, eben wegen ihren Altersfreigaben. Und jedenfalls zu meiner Zeit. Und was haben wir gefeiert, wie man mal so ein Ding komplett Uncut irgendwo in den Händen hielten und es auch schauen konnten. Da haben wir echt gedacht, wir sind Götter.
Ja, stimmt. Also hast du vollkommen recht.
Das ist entzaubert mittlerweile alles.
Darf ich dir was sagen? Ich glaube, bei dir auf dem Letterboxd-Account gelesen zu haben, dass du auch den Film The Sadness gesehen hast, ne?
Ja.
Da, und ganz genau, da kam nämlich wieder das Ding. Ich habe mir den nur angeguckt, weil die, also ich bin auch im Kino gewesen, aber auch nur, weil eben diese, weil diese Gewaltspirale da so erzählt worden ist, oh, so hart und im Vorfeld dann schon auf Blu-ray indiziert, wenn der rauskommt, nur im Kino uncut. Und ich glaube, dass das Blöde, oder für die FSK ist das Blöde, das genau zieht ja die Leute.
Ja, genau.
Ganz ehrlich, wenn du so ein Sadness normal ab 18 gemacht hättest, ne? Die Hälfte der Leute, die den gesehen haben, hätten den gar nicht gesehen.
Ja, mit Sicherheit, ne? Also das ist genau das gleiche Prinzip wie damals, ne? Mit Robocop, Starship Troopers. Ne? Oder?
Ja, gut, aber jetzt muss man ja dazu sagen, da verbergen sich ja auch gute Filme noch hinter.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
Und viele Filme, die so mittelmäßig sind, und da können wir jetzt ja auch wieder den Vergleich zum Muttertag ziehen, zumindest ist es für mich so, diese Legende wird für mich nicht aufrechterhalten. Und wenn es diese Legende nicht gegeben hätte, hätte ich mir den Film wahrscheinlich erstmal nicht angeguckt. Mhm. Und er wäre auch nie bei mir aufgetaucht, weil, ja, ich bleib dabei. Mir gefällt er gar nicht. So, es ist, ich habe ihn jetzt für den Podcast nochmal gesehen und werde ihn mir auch sehr wahrscheinlich nie wieder angucken. So.
Ja,
also. Ich bin nicht der Einzige, der eben diese Meinung darüber hat. Es wird immer noch so diese paar Hardcore-Fans geben, klar, keine Frage. Aber man muss sich ja drüber im Klaren sein. Muttertag ist kein guter Film.
Ja, also die Legende stirbt mit dem Ansehen des Films, aber ein Ding seiner Zeit einfach auch gewesen. Und ich hätte mir wahrscheinlich auch nicht auf Börse mitgenommen, wenn ich da nicht immer noch diese Legende im Kopf gehabt hätte. Und ich finde, es ist für die gesunde Entwicklung, um nochmal jetzt auf die bösen Filme und den Schutz der Kinder zurückzukommen, es ist, glaube ich, für die gesunde Entwicklung von Kind und Jugendlichen so, dass die sowas brauchen. Solche verbotenen Dinge, auch eben in der Medienlandschaft, filmtechnisch, dass die da auch so schauen, dass sie da rankommen, ohne dass die Eltern was spitz kriegen. Und das müssen die machen. Und da wächst du auch irgendwie dran an solchen Sachen. Also es wird ja immer nur das Negative genannt, aber das ist auch das Positive. Ich habe ja nichts anders gemacht. Ne? Es sind Sachen zu mir gesagt worden, boah, kannst du da nicht anschauen. Ne? Verbiete ich dir und so, wobei da meine Eltern doch noch relativ gechillt waren, ne? Und die haben dann irgendwann aufgehört, mir da irgendwelche Verbote auszusprechen. Das ging relativ schnell. Und dann wurde ich aber auch in der Hinsicht ruhiger, aber ich habe es trotzdem noch gemacht. Aber ich war immer so wild hinterher. Also immer wenn ich was abgreifen konnte, habe ich es abgegriffen. Und ich habe vieles gesehen, was nicht meinem Alter entsprechend war, aber es hat mich in keinster Weise irgendwie verstört. Es waren halt immer Filme, das war mir bewusst. Und eher hat mich immer interessiert, wie sowas gedreht wird und welche Aussage steht dahinter. Ne?
Ja, und ich habe jetzt gerade mal ein bisschen drüber nachgedacht. Kann das vielleicht sogar auch sein, dass eben dieser, diese Schulhoflegende oder eben diese Sachen, die dann alle in diesem Film passieren und sowas, dass die ja auch dann entmystifiziert werden, wenn man es dann gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, nimm das schöne Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen kennt jeder diese Legende, dass eine Fassung von American History X existiert, wo man sieht, dass er dann auf den Bordstein beißt und er drauftritt.
Ja, gab's bei uns auch.
Nee, die Fassung habe ich gesehen. Nee, ja. Hast du sehr wahrscheinlich nicht. Doch, habe ich. Aber jetzt was ich mir gerade so überlege, du stehst auf dem Schulhof oder die Kinder stehen auf dem Schulhof und die haben jetzt ein Bild davon im Kopf, wie das aussehen könnte. Und die Frage ist ja, ob die Vorstellungskraft da nicht sogar um einiges schlimmer ist, als das, wenn du diese Szene dann in Wirklichkeit siehst. Also jetzt nochmal bezogen zum Beispiel auf Muttertag, das klingt jetzt alles unglaublich hart, was mit den beiden Brüdern passiert. Das ist es aber nicht.
Ja, Vorstellungskraft ist natürlich schon immer stärker gewesen. Ne? Erinner dich mal daran, wenn du Buch liest, wenn deine Fantasie das Arbeiten anfängt. Es vermischt sich irgendwann auch was, wenn du ziemlich viel Input von außerhalb bekommst, visuell, ne? Wenn du viele Filme mit Splatter-Szenen schon gesehen hast und liest mal wieder ein Buch, wo irgendwas Brutales passiert, dann vermischt sich das irgendwie, weil du ja fotografisch irgendwas mit drin hast, inklusive deiner eigenen Vorstellungskraft. Da wird es in den eigenen Gedanken meistens schon immer brutaler, als es dann letztlich ist, ne, bei Filmen jetzt. Also, wie oft war ich denn enttäuscht bei Schwarzenegger-Filmen, die 18er-Freigabe hatten? Ja, also da habe ich mal bei manchen gedacht, da wird es jetzt abgehen ohne Ende. Ne? Aber letztlich Red Heat, wenn ich mich erinnere, also 18, habe ich gedacht, boah, da geht's jetzt ab.
Den hatten wir vor kurzem noch im Thekencast.
Ja.
Und ich finde, als ich jünger war, fand ich Red Heat dann auch nicht so schlimm, weil ich mir natürlich wegen des roten 18er-Labels um einiges mehr versprochen hätte, was da jetzt alles passieren muss oder so. Aber tatsächlich muss ich jetzt sagen, die Einschusslöcher sind schon riesig.
Also, das ist der Punkt. Die grafische Gewalt ist schon vorhanden. Und da warst du ja eigentlich als Junge immer eher drauf Abus, ne? Du wolltest was sehen. Wenn du älter bist, stellst du fest, dass manche Filme gar nicht so visuell intensiv sind, aber die Tätigkeiten, die da manche Figuren durchführen, wie die morden, wie die sich verhalten, das ist letztlich das, was wahrscheinlich die Herde ausmacht und wahrscheinlich auch bei der FSK dann manchmal teilweise dazu geführt hat, weil wie eiskalt ist denn manches? Ne? Das sind gar nicht die visuellen Brutalitäten, sondern die Handlungssachen unterschiedlicher Personen, die zu brutal sind. Ne?
Ja. Und da hast du recht. Ja, also, würdest du denn abschließend sagen, ist jetzt Muttertag einer dieser Klassiker, die man gesehen haben sollte? Oder ist es ja einer von vielen?
Es ist einer von vielen und man muss ihn nicht wirklich sehen. Wenn ich jemandem eine gute Liste mit Must-See-Filmen geben würde, was diese Zeit, Ende 70er, Anfang 80er, Genre-Filme betrifft, geben würde, dann da wären ganz andere Titel drauf. Da würde ich ganz andere Sachen draufschreiben, wo auch wirklich Qualität teilweise dahinter steckt. Natürlich auch trashige Sachen, die aber trotzdem gut sind. Aber Muttertag würde ich persönlich jetzt ehrlich gesagt auf keiner Liste von mir in Erscheinung treten lassen.
Ja, ich finde eigentlich, dass ein Satz, den du gerade eben gesagt hast, den Film super zusammenpasst. Und ich finde, fast besser kann man den Podcast auch nicht beenden. Denn es stimmt zu 100%, die Legende um Muttertag endet genau mit der Sichtung. So, das fasst es so perfekt zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass es einer dieser Klassiker ist, ich tue mich sogar schwer, ihn als Klassiker zu bezeichnen. Das ist so einer dieser bösen Filme, aber
stimmt, gibt's da draußen ein paar Prozent, die das machen. Ja. Denen gefällt er wirklich richtig gut. Aber das ist ja auch okay, ne?
Ja, genau. Was würdest du ihm denn an Punkten geben?
Ja, ich gebe ihm noch gnädige 4 Punkte, uninteressant, aber mit ein paar netten Gimmicks.
Ja, ich würde sogar gerade mal auf 2 Punkte kommen. Aber eben auch, wenn ich dem Genre gegenüber ein bisschen offener wäre, so das eine oder andere ist okay in dem Film. Aber wie gesagt, bei mir ist es schon das Problem des Genres und ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen. Es ist, glaube ich, einer der Filme, wo es mehr Spaß macht, drüber zu sprechen. Und eben auch diesen Legendencharakter und diesen Schulhofmythos da so ein bisschen zu entmystifizieren. Ich glaube, das macht einfach mehr Spaß, als sich 90 Minuten Muttertag anzugucken, weil er hat ein paar Gewaltspitzen, ja, aber er hat keine gute Atmosphäre, er ist nicht intensiv und tatsächlich, selbst die Vergewaltigung, die angedeutet, ja, sogar schon mehr als angedeutet wird, die ist nicht intensiv, nicht spürbar. Und das sollte es eigentlich nicht geben.
Ja, es ist völlig nachzuvollziehen. Deine Meinung kann ich so unterschreiben. Ne? Ich glaube, wir müssen beide diesen Film nicht mehr gucken. Ne?
Ja.
Außer mein Sohn hat mal das Interesse, Muttertag zu gucken. dann werde ich ihn nur einlegen und werde in der Zwischenzeit einen Podcast mit dir aufnehmen
oder so. Sehr gerne, sehr gerne. Das müsste dann die 380. Ausgabe des Trashcasts so sein. Ist, ja. Carlo, es war mir eine Freude, mit dir über diesen Film zu sprechen tatsächlich. Ich dachte noch anfangs, als du den Film ausgesucht hast und als ich ihn geguckt habe, oh, der gibt aber gar nicht so viel her. Aber es war auch eine schöne Zeitreise jetzt mit dir nochmal so über die 80er Jahre, über den bösen Film, aber auch eben auch über dieses Schulhof-Dasein. Und nicht nur einmal habe ich mich gerade eben so gefühlt, wie es nochmal war, als ich so 13 war und in der Schule war und so die ganze Sache nochmal durchlebt. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht.
Ja, mir auch. Also, ich denke ja immer gern an diese Zeit zurück. Weil es war ja spannend, ne? Also eben diese mysteriösen, gruseligen Filme, diese Actionfilme, die Legenden waren. Also wir sollten viel.
Vielleicht mal drüber nachdenken, da mal so ein kleines Special zuzumachen.
Ja.
Das finde ich auch äußerst spannend. Und ich glaube, wenn man noch so ein, zwei Podcaster dazu hätte und man kann auch so ein paar Geschichten austauschen, ist es wahrscheinlich sogar so, dass das jeder gleich erlebt hat.
Ja, wahrscheinlich war es überall fast identisch. Ne? Also wer sich damals im frühen Alter für Film interessiert hat, der ist an dieser Phase überhaupt nicht vorbeigekommen. Also wenn, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Oder gleich Wim Wenders und Schlönder Filme geguckt.
Okay. Wie gesagt, es war mir eine Freude, Carlo. Ich hoffe, wir finden irgendwann nochmal einen Film, dass ich nochmal einladen darf.
Ja, bestimmt finden wir ja mal einen großen Hollywood-Schinken noch, den ich noch nicht gesehen habe.
Ja, wir werden da auf jeden Fall weitersuchen. Aber wir sprechen uns ja bald schon wieder.
Ja.
Der nächste Trashcast ist ja nicht mehr weit.
Nein. Muss ich meine Hausaufgaben noch machen?
Ah, wir müssen noch mit dem Jacko mal einen Termin abmachen, ne?
Ja, der hat schon fleißig geguckt, soweit ich weiß.
Oh, okay. Du musst ihn nachholen. So, an die Zuhörer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, auch wenn Muttertag vielleicht nicht das größte Thema war, hat euch diese kleine Zeitreise auch noch gefallen. Ich lege jedem Filmfan nahe, schaut euch Mama, Papa, Zombie an. Es ist, man lernt durch diese Dokumentation nichts, aber es ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Bedankt mich fürs Zuhören. Wenn euch die Podcasts vom Movie Break gefallen, lasst uns gerne mal eine Bewertung auf Spotify da. Und wenn nicht, hört einfach weiter. Das wird uns auf jeden Fall freuen. Ich sage danke fürs Zuhören und die letzten Worte hat mein Gast Carlo.
Ja, also mir war es auch eine Freude wieder, Kühne, wunderschön, was wir da noch jetzt rausgeholt haben auch. Und bedanke mich fürs Zuhören und leg jedem da draußen nahe, mal wieder in die Videothek zu gehen. Ach, die gibt's ja nicht mehr. Mal im, wenn noch vorhanden, im eigenen Filmregal zu stöbern und noch ein bisschen so das Feeling der alten Zeit aufleben zu lassen, weil es ist doch schöner und intensiver, als wenn ich ständig nur bei Netflix auf die Taste drücke. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt.
Schön gesagt, ja. Carlo. Schön also gesagt. Dann.
Macht bis es dann. Gut. Ciao.
Ciao.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühne.